Gut, sich haben dargestellt, richtig, der malerische Position. Vielleicht tue ich das gleich und kommuniziere ein bisschen. Wenn man vergleicht mit Los, ja, dann geht es malerisch nicht darum, und das ist die Radikalisierung, ja, nicht darum, das Urteil reinzumachen, ja, zu reinigen von allen sozusagen sinnlichen Verführungen oder ästhetischen Eindrücken, sondern das Urteil auszusetzen. Genau. Urteilsfrei zu sein. Weil für ihn ist jedes Urteil zu anthropomorph. Er will sozusagen, es ist ein antihumanistisches Projekt, ja, oder das Projekt der Dehumanisierung, ja, so wie wenn man diesen Begriff von Arteaga y Gasset ja, bemühen kann, das Sprache der radikalen Avantgarde ist Dehumanisierung der Kunst. Ja, das ist tatsächlich das Projekt der Dehumanisierung. Das heißt, er versucht einen Standpunkt zu erreichen, der kein menschlicher mehr ist. In diesem Sinne, aber göttlicher vielleicht, in diesem Sinne ist er tatsächlich ein Platoniker und unmittelbar angeregt durch Ernst Mach und seine Theorie der Auflösung der Materie und Verschwinden der Subjektivität und Phänomenologie von Husserl und von Bergson. Er meint, dass die Welt, wie wir die Welt kennen, ja, und das ist ein rein philosophischer Ansatz zumindest einmal, dass diese Welt wird konstruiert durch die menschlichen Interessen. Das heißt, dadurch, dass ich etwas essen will, weiß ich, was das Brot ist, dadurch, dass ich etwas schreiben will, was das Schreibzeug ist, dadurch, dass ich durch die Welt gehe und mich nicht anstoßen will, weiß ich, was der Stein ist und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was an der Gegenständlichkeit in der Welt drin ist, das ist alles sozusagen konstituiert oder produziert durch menschliche Interesse. Das ist auch alles deswegen grundsätzlich anthropomorph. Das ist eine wichtige Voraussetzung für das Ganze. Und zwar, so im klassischen Sinne, durch den Selbsterhaltungstrieb produziert. Also dadurch, dass der Mensch weiterleben will, dadurch, dass er überleben will, dadurch, dass er gut leben will und so weiter und so fort, konstituiert er und macht er ständig Dinge, ja, und macht nicht nur im Sinne des Designs, sondern er konstituiert die Außenwelt. Die Außenwelt ist so, wie sie ist, weil der Mensch ist so, wie er ist, ja, und bewohnt diese Welt. Wenn man aber abstrakt die Welt sieht, und das war die Wissenschaft seiner Zeit für ihn eine große Inspiration, ja, dann merkt man, es gibt ja nur Atome und Elektronen und Positronen und überhaupt kein Himmel ist nicht blau und ja und so weiter und so fort. Und alles löst sich auf. Ja. Also wenn man so durch die Welt geht, dann scheint es so, als ob überall, ich weiß nicht, Autos gibt und Kühe oder ich weiß nicht was, Geschäfte und das alles. Ja. Aber wenn man sie fragt, wie sieht es wirklich aus, dann merken wir, dass es nur Elementarteilchen sind, ja, nicht wahr? Die sehr, sehr schnell vorbei fliegen und überhaupt keine Geschäfte und keine Autos und keine Kühe, überhaupt gar nichts. Der Mensch selbst ist auch eine Ansammlung von irgendwelchen chemischen Elementen und auch diese Atomen und Elektronen und so weiter und so fort. Also irgendwie bei näherem Hinsehen verschwindet das alles, ja, auf Nimmerwiedersehen. Ja. Und das war Das war für ihn eine Inspirationsquelle. Also er war sehr motiviert durch Einsteins Theorien und überhaupt durch die Atomphysik und solche Geschichten. Also wenn es das nicht so auftaucht. Ja. Er war ein Leser von dem ganzen Zeug. Ja. Und von der Vorstellung, wenn wir ein bisschen abstrahieren von dem, was sie sind und wie wir die Welt sehen, sieht die Welt total anders aus. Und zwar so radikal anders aus, dass wir überhaupt uns in dieser Welt nicht mehr wiederfinden können. Ja. Wir sozusagen verschwinden zusammen mit allem, was unsere Umgebung ist. Das war die Grundintention. Ja. Und er wollte diesen Nullpunkt des Urteils oder diesen Nullpunkt des Menschlichen überhaupt definieren in seinen früheren Arbeiten und ging ein typischer Weg eines Cézannisten sozusagen, Kubisten irgendwann, war von Cézanne inspiriert und von Picasso, vom Kubismus, nämlich von der analytischen Methode, nämlich von der Frage, wie man zunächst einmal damit beginnen kann, dass man Malerei sozusagen zu ihren Grundelementen reduziert. Also wie weit kann man Reduktion überhaupt treiben? Und er hat sie wirklich weitergetrieben, wie wir wissen, als alle anderen. Und es gibt interessante, ich denke, das ist generell überhaupt das Interessanteste, was er auch als Künstler gemacht hat. Da sind die sogenannten Tabellen der visuellen Welt. Die meisten liegen im Stedelijk-Museum im Keller, werden eigentlich nicht ausgestellt, obwohl aus unserer Perspektive, postkonzeptualistische Perspektive, das ist wahrscheinlich das Interessanteste an dem, was er gemacht hat. Wir haben schon lange Zeit mit Peter Weibe darüber nachgedacht, man soll mal das aufstellen, einfach diese Tabelle aufstellen. Und da gibt es ja Beschreibungen, die beginnen noch bei den also Tabellen, wie das Bild von der archaischen Bildung, der Renaissance und so weiter sich entwickelt und welche Kunstrichtungen es gibt, welche strategischen Entscheidungen es überhaupt gibt. Und alles kulminiert bei ihm ja nicht, war Suprematismus. Und der einzige andere Künstler, der noch beachtet hat, das war Mondrian. Ja. Der war auch so ein radikaler Reduktionist. Aber auch nicht so richtig. Ja. Ich sage jetzt warum. Na gut, und Sie wissen alle, zu welchen visuellen Effekten. Also wie visuell das jetzt alles aussieht, was Malevich gemacht hat, das ist ganz klar. Die Frage ist nicht jetzt für mich interessant. Ich habe diesen Text in den gegebenen letzten Texte, die früher nicht übersetzt worden waren, ins Deutsche. Und deswegen rate ich allen eigentlich, diese neue Übersetzungen zu erwerben oder zumindest anzuschauen. Gerade erschienen sind bei Hanse Verlag, eine Ausgabe, die von Oge Hanse Löwe gemacht worden ist. Und eine andere Gruppe der Texte aus dieser späteren Zeit ediere ich ja etwas später in Surkamp Verlag, dann wird sozusagen die Haupttexte mehr oder weniger zugänglich auf Deutsch aus dieser späten Phase. Und die späte Phase wurde durch die Frage eingeleitet, wie gesagt, wir sprechen jetzt nicht darüber, ob er diesen Nullpunkt der Malerei erreicht hat oder nicht, ja, das ist egal. Zunächst einmal. Sondern, wenn man einen Nullpunkt erreicht hat, was macht man weiter? Diese Frage nach dem nächsten Schritt, nach dem Nullpunkt, ist wirklich die entscheidende Frage. Und er beginnt, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, indem er nach seiner Rückkehr aus Deutschland und nach seiner Zeit im Bauhaus, beginnt gegen Bauhaus und der russische Konstruktivismus zu polemisieren. Das ist eben diese Polemik, Kirchenfabrik. Ja. Das heißt, kann man den Nullpunkt als eine Plattform benutzen, und das macht ja im Grunde Bauhaus, ne? Das macht auch russischer Konstruktivismus, das macht auch hat auch gemacht The Style in Holland. Sie haben diesen Nullpunkt, von dem sie alle geglaubt haben, sie haben diesen Nullpunkt erreicht, benutzt, um auf diesem Terrain, frei gewordenen Terrain, auf dieser Plattform, Nullplattform, neue Häuser sozusagen der Kultur zu errichten, ja, eine neue Welt aufzubauen, auf einem sicheren Fundament, ja, wie sie gedacht haben. Also nachdem ich elementare Gesetze der Form freigelegt habe, und ich habe sie freigelegt, indem ich mir die Frage gestellt habe, was sind die Elementarfarben, was sind die Elementarformen, wie funktioniert Kreis, wie funktioniert die Linie, in welchen Zusammenhängen sie überhaupt auftauchen können, wie diese Zusammenhänge überhaupt aussehen können. Also indem ich sozusagen alle Strukturkombinationen der Elementarformen der visuellen Gestaltung zunächst einmal beschrieben haben, erfasst haben, und das hat die Avantgarde zu der Zeit gemacht. Das heißt, ich hatte das ganze Vokabular der Elementarformen und Kombinationsmöglichkeiten schon zur Verfügung. Dann kann man sagen mit Kandinsky, jetzt baue ich alles andere wieder auf. Ja? Aber jetzt schon auf eine systematische Weise und auf einem sicheren Terrain. Eben das war die Zeit, wo Le Corbusier seinen Vorschlag macht, endlich kann man Paris komplett abreißen, ja, das war so ein berühmter Vorschlag, und wieder aufbauen auf einer rationalen Grundlage, weil jetzt wissen wir endlich, ja, wie es wirklich aussehen soll. Jetzt sind sie alle sozusagen, Gesetze sind da, alle Verfahren sind da. Früher haben wir Paris geschätzt hier sozusagen, aber jetzt scheint es überflüssig zu sein. Das heißt, die Zeit der kartesianischen provisorischen Moral und die Zeit der kartesianischen provisorischen Ästhetik, sagen wir so, ist am Ende. Jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Jetzt können wir es richtig machen. Das war dieser Vorschlag von Le Corbusier, unterstützt von Bauhaus und unterstützt auch weitgehend von der russischen Konstruktivismus. Sie haben auch organisiert den Abriss von vielen Stadtteilen von Moskau, ja, in der Zeit, um sie neu aufzubauen. Das war sozusagen dieser neue Optimismus in der Zeit. Und Malevich beginnt intensiver und intensiver und konsequenter gegen diese Position zu argumentieren. Diese Argumentation ist nicht so bekannt. Ja? Aber eigentlich, die Zeit vor allem in Deutschland interessanterweise, man hat sehr viel von Malevich übersetzt, aber nun bis zum Punkt, als er begonnen hat, gegen Bauhaus und gegen den Konstruktivismus zu polemisieren. Und dann gibt es ja praktisch nichts mehr. Die Polemik ist ja, funktioniert eben folgendermaßen, dass er sagt, wie Sie auch zitiert haben, dieses Streben nach der neuen Welt ist infiziert durch den gleichen Virus, ja, wie das kirchliche Projekt, das Religionsprojekt, durch das Streben nach der Vollkommenheit, nach der Perfektion. Man will eine Perfektion erreichen, aber man kann eine Perfektion nicht erreichen, weil die Menschen sind prinzipiell imperfekt. Ja, es gibt ja viele Aufzeichnungen bei ihm, wo er sagt zum Beispiel, ein Bekannter hat mir gesagt, das habe ich, glaube ich, auch zitiert, dass er eine perfekte Treppe gebaut hat. Das bezweifle ich, weil die Treppe baut man dazu, dass die Menschen aufsteigen können und heruntersteigen können. Und dass die Menschen aber nicht perfekt sind, sind die Treppen, die aufsteigen können, heruntersteigen können, können auch nicht perfekt sein. Nur eine Treppe, die unbenutzbar wäre, wäre perfekt. Aber wir wissen nicht, welche das sein könnte. Das heißt, was er immer merkt und wo sozusagen er immer entweder spitze Bemerkungen macht und Traktate schreibt, ist die Anpassung der Perfektion an das Anthropologische oder Anthropomorphe. Ja? Das hat er immer vermisst, auch bei der Kirche, ja? Dass die Kirche immer so gebaut worden war, dass sie auf der einen Seite perfekt werden sollte, auf der anderen Seite aber für den Menschen bequem. Und die Bilder so, dass sie richtig hängen und verständlich sind und beziehbar sind und so weiter und so fort. Die neue Welt des Kommunismus oder was auch immer, muss da auch so gebaut werden, dass die Menschen dort sich eben wohlfühlen. Ja? Aber für Malevich ist der Mensch, an dem sich, der Ort, an dem sich der Mensch wohlfühlt, ist per Definition ein Unort, ja? Ein Platz, wo sozusagen eines Absturz des Menschen zurück in die Situation, aus der er versucht hat, sozusagen gerade rauszukommen. Ein Abstieg in eine falsche Richtung. Stattdessen macht er etwas, was leider sozusagen die westliche Kunstwissenschaft nach wie vor verdammt und nicht versteht, warum sie handelt, nämlich er beginnt eine Welt zu konstruieren, nach seiner berühmten Mutter, was tot ist, ist schon suprem. Also das Einzige, was das Leben überhaupt retten kann, ist der Tod. Das heißt, an dem Moment, an dem der Bauerntum in Russland abgeschafft wurde, hat er angefangen, den Bauer zu darzustellen und so weiter und so fort. Und ändert praktisch mit der Postmoderne, wie Sie alle wissen, ja, seine letzten Bilder, die immer verdammt werden, ja, von der westlichen Standardbücher, sind Konstruktionen im Stil der Renaissance, wo er sich selbst und seine Bekannte als Renaissance-Figuren darstellt. Und die, wie er erklärt, zweimal suprematistisch sind. Erstens, die ganze Renaissance ist definitiv tot. Und deswegen sind die Darstellungen von diesen Menschen als Renaissance-Figuren definitiv nicht im Leben. Und definitiv nicht im Leben bedeutet definitiv suprematistisch. Und zweitens, es gibt kein einziges Bild aus dieser Serie, in dem die Farben oder Formen, aus denen sie zusammengestellt werden, nicht als abstrakte früher aufgetaucht sind. Das heißt, es ist eine Konstruktion aus den suprematistischen Elementen seiner früheren Zeit. Sie sind so zusammenkonstruiert. Das sind die gleichen Farben und das sind die gleichen Formen. Und sie sind auch markiert. Nämlich, seine Frau hat eine Brosche, die ein schwarzes Quadrat. Erst wenn man genau sieht, das ist eine kleine Brosche, das ist schwarz. Punin, sein Freund, hat an der Stelle ein schwarzes Quadrat und so weiter und so fort. Das heißt, er markiert mit schwarzem Quadrat diese Figuren, seine Freunde und seine Bekannten, die eine neue Menschheit darstellen. Und zwar eine neue Menschheit als Geheimbund. Und sie sind als Geheimbund durch das schwarze Quadrat verbunden. Und immer schon tot. Also die Menschen, die sozusagen keinen Ort mehr in der Wirklichkeit haben, die nichts mehr wollen, nichts mehr anstreben und sich für nichts mehr interessieren. Ja, die sind sozusagen Vampire, die sind Überlebende einer anderen Zeit, einer anderen Kultur, in einer Welt, die sie nicht mehr angeht. Und die sind für diese Welt nicht interessant, diese Welt ist für sie nicht mehr interessant. Er hat eine kleine Gruppe von Schülern, sein Lieblingsschüler war Daniel Harms, ein Dichter, deren Gedichte und Erzählungen inzwischen ins Deutsche komplett übersetzt worden sind. Also man kann sie lesen. Und er hat sozusagen ihn sehr geliebt. Und als er zufälligerweise sein Sammelband seiner Gedichte gelesen hat, hat er zu sich gerufen, hat er noch nicht erkannt, war sehr jung, und hat berühmte Zeile in sein Buch reingeschrieben: Gehen Sie und stoppen Sie den Fortschritt. Diese gehen Sie und stoppen Sie den Fortschritt, ja, gehen Sie fort und stoppen Sie den Fortschritt, ist eben diese Grundfigur eigentlich das späten Malaysch-Denken. Und er hat auch sein Grab und Harms hat seine Gedichte vorgetragen, ja, wegen der Zeremonie. Die Zeremonie bestand darin, dass Harms neben seinem Grab suprematistische Gesichter vorgelesen. Das heißt, was eigentlich ein Gegenprogramm zu Konstruktivismus war, ist ein gewisses Verständnis der Postmoderne, oder eine gewisse Theorie der Postmoderne, würde ich sagen. Er hat so etwas wie eine Proto-Postmoderne erfunden und ist viel näher dem Duchamp als eigentlich dem Konstruktivismus. Das heißt, er wollte beim Nullpunkt verharren und sich ständig neu fragen, wie man das in der Welt macht. Ja, das ist eine klassische Aufgabe. Und er war sozusagen der Leser von der buddhistischen Literatur, ja, und so weiter. Das ist der Bodhisattva. Ja, der Bodhisattva, nachdem er der absolute Bewusstsein Buddhas erlangt, im Unterschied zu Buddha nicht verschwindet aus der Welt, sondern einen künstlichen Körper anlegt, ja, indem er in der Welt erscheint, so etwas wie Mumie seiner selbst, und wandert durch die Welt und fragt sich immer, was ich bin, und sagt sich immer, ich bin nichts. Ja. Was ist aber für mich als Nichts eine gute Möglichkeit, mich in der Welt als Nichts zu zeigen? Ja? Also, es gibt ja so viele Texte, eigentlich war buddhistische. Ich habe vor kurzem gehört bei einer Diskussion in München, dass sich als Nichts zu zeigen bedeutet, sich einzusperren in ein Zimmer, das ist aus einem sehr alten chinesischen Traktat, um lange allein zu lachen. Sozusagen, man findet in der Welt die Möglichkeit, sich als Nichts, als absolute Nichts zu manifestieren. Und zwar immer die Neuen, und zwar immer die dich als dieses Nichts zeigen. Im Unterschied zu denen, die sozusagen weitergehen und diesen Nullpunkt verlassen. Wir können sagen, dass diese späte Polemik von Malevich gegen den Konstruktivismus markiert einen Bruch innerhalb der Avantgarde selbst, innerhalb des avantgardistischen Projekts, und zwar im Bruch bei der Beantwortung der Frage, wie geht es weiter? Entweder baue ich etwas Neues, das ist die Avantgarde, oder ich verzichte auf den nächsten Schritt, bleibe bei Null, bleibe bei Nichts und redefiniere dieses Nichts immer erneut und immer strategisch und immer taktisch genau, immer präzise in Bezug auf den real stattfindenden Fortschritt. Das ist eben, gehen Sie fort sozusagen und stoppen Sie den Fortschritt. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt gibt es eine neue spezifische Methode, eine spezifische Möglichkeit, sich gegen den Fortschritt, gegen den nächsten Schritt zu wehren und bei Null zu bleiben. Diese Möglichkeit ist immer aber nicht die gleiche. Dass sie nicht die gleiche ist, zeigt uns folgender Vorgang. Der Malevich hat sozusagen verstanden, wohin die Route geht, bei der Diskussion über seine Arbeit in Bauhaus. Das war Wendepunkt in seinem Denken. Er kam mit seinen Arbeiten nach Deutschland und hat sich Bauhaus präsentiert. Und da war Diskussion mit dem Bauhaus, mit den Bauhäuslern, die ihm alle gesagt haben, das, was sie jetzt zeichnen, das kann man nicht bauen. Und dann hat er gesagt, das soll man nicht bauen, das ist schon da. Warum soll man das bauen? Sagen, nee, das ist nicht richtig. Man muss so zeichnen, dass man das dann realisieren kann. Ich sage, nee, aber und so. Und das dauerte eine Weile, bis er nicht völlig verzweifelt sozusagen den Dialog einfach abgebrochen hat. Und seitdem hat angefangen, immer wieder zu reflektieren, wo dieser Punkt des Missverständnisses eigentlich liegt. Es gibt ein Buch von Bauhaus, Idiot, ein Buch seiner Vorlesungen, Ungegenständliche Welt, die er auf Russisch gemacht hat und dann, es wurde ins Deutsche übertragen. Und es ist ein erstaunliches Dokument. Ich glaube, irgendwann, wenn die richtige Übersetzung kommt, wäre es nicht uninteressant, beide Texte zu vergleichen und gleichzeitig zu publizieren, weil der deutsche Text besteht allein aus Verzerrungen. Und zwar, es ist nicht so, dass nur wichtige Punkte sind überhaupt gestrichen, sondern es werden lange Passagen dazu geschrieben. Und zwar alle in die gleiche Richtung. Immer wenn er sagt, so etwas Konstruktivismus ist unmöglich, das wird gestrichen. Und dann wird dazu geschrieben, und das ist ein guter Ausgangspunkt und so weiter. Das heißt, er wird zensuriert und dann zusätzlich angepasst an die Ideologie des Bauhauses. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Und wenn man diesen Text mit der russischen Original vergleicht, man staunt nur, dass es überhaupt sowas passiert. Gut, das war damals bei der damaligen Stadt der Technik. Eine gewisse Zeit geht vorbei. Und was tut unser früherer Kollege Libeskind? Er nimmt diese Zeichnungen von Malevich und baut sie. Weil die heutige Bautechnik erlaubt das. Und wenn man das schaut, ja, wenn man schaut, das jüdische Museum, zum Beispiel, das ist eine Kombination aus fünf Zeichnungen von Malevich darstellt, wobei das Witzigste dabei ist, dass Libeskind das so genau reproduziert hat, dass, obwohl es ein jüdisches Museum, auf der größten Fläche, der zentralen Stelle, nimmt der orthodoxe Kreuz, ja, das der Malevich eingebaut hat in eine seiner Zeichnungen. Ich glaube, das orthodoxe Kreuz sieht ein bisschen anders aus wie katholischer und wahrscheinlich ein Libeskind das nicht wiedererkannt oder doch, ja, das ist eine interessante Frage. Wollte ich jemanden fragen, aber kam nicht dazu. Und so hat es einfach schlicht und einfach gebaut. Das ist auf der einen Seite sicherlich ein interessanter Gestus. Ja? Vor allem in Bezug auf diese Polemik. Und diese Polemik gegen mit dem Bauhaus, das war Ausgangspunkt für das Projekt von Libeskind. Ja? Er hat eben sein Ehrgeiz war sozusagen zu zeigen, dass das, was die Bauhäusler abgelehnt haben, also das, was nicht gebaut werden kann, doch gebaut werden kann, ja, und ich mache das. Auf der anderen Seite zeigt das auch, dass Malevich absolut recht hat in seiner Annahme, dass dieser Nullpunkt des Urteils, Nullpunkt der menschlichen Subjektivität, Nullpunkt sozusagen der Nützlichkeit, jedes Mal neu definiert werden soll. Ja? Weil das, was man zu dieser Zeit als eine solche definiert hat, ist nach einem gewissen Abschnitt des Fortschritts, ja? Eben, wenn der Fortschritt nicht gestoppt ist, verwendbar und nutzbar und kann sozusagen gebaut werden, das früher nicht gebaut werden kann. Das heißt, Malevich hat sich als so Neo-Zen-Buddhist oder Chan-Buddhist ja verstanden, als jemand, der sozusagen in einem komplizierten Spiel mit dem anthropomorphen, anthropologischen und mit den Idealen und Utopien seiner Zeit und seiner Gesellschaft sich befindet. Dass immer sozusagen immer alles dagegen setzt, immer einen Punkt findet, wo diese Hoffnungen schief gehen, ja, und wo der Mensch keine Chance hat. Wie gesagt, bei Hansel Löwe sind die aus diesen späteren Schriften frühere publiziert, ja, noch spätere. Mache ich weiter. Es gibt einen sehr, sehr schönen Text über den Leninismus, die Figur des von Lenin und den Leninismus. Der eben genau diesen Punkt auch mit sich hat. Gut, das war mein Kommentar zu dem, was Sie gesagt haben. Jetzt gibt es ja Fragen an die Fremden oder an mich oder generell Bemerkungen zu dem.
Entschuldigung. Ich erinnere mich furchtbar an Projekt.
Total, ja.
Haben Sie sich gekannt? Nein, oder?
Ja, also insofern, dass Projekt ja sicherlich dadurch, dass er Neffe von Kandinsky war, war auch sehr gut informiert über die aktuelle Kunst damaliger Zeit, auch über die Aktivitäten am Bauhaus und auch über Suprematismus hier sicherlich. Er war bestens informiert. Hat auch Werbung für Kandinsky gemacht, das Kandinsky migriert ist nach Paris und in der Zeit, als er in Deutschland war, hat er sozusagen die Aktivitäten seines Onkels Bauhaus durchaus verfolgt. Aber er war von diesen ganzen Gedankengut ja sicherlich tief beeindruckt. Und beeinflusst, das ist das eine und das andere. Das Programm von Malevich kommt von Solovjov und Tolstoi sicherlich. Er war genauso wie Wittgenstein und viele andere früher Avantgardisten auch im Westen. Für ihn war Tolstoi ein großer Anstoß, ja, genau wie
für Malevich,
für Wittgenstein, aber auch sicherlich für Kojève, ja, die ganze Thematik von Buddhismus und so weiter. Und Tolstoi war eben derjenige, der diese buddhistische Lektüre des Christentums kombiniert hat mit der absoluten Forderung nach dem Minimalismus. Ja. Diese Frage, was ist der minimale Satz? Was ist der, also später warst du sicherlich nicht die Romane geschrieben, ne? Sondern ab einem gewissen Zeitpunkt hat er seine Wende erfahren. Er wollte seine ganze literarische Produktion vernichten. Und er hat überhaupt verzichtet auf das eigene Schreiben. Er hat nur alte Geschichten überschrieben, neu geschrieben, und zwar so, dass sie absolut minimalistisch waren. Also eine Masse von Text in 10 Sätzen oder so. So ein Digest. Und ein literarisches Programm aufgestellt, der absolute Minimalisierung des Satzes, der absolute Durchsichtigkeit und so weiter und so fort. Und die Kritik der damaligen Kultur im Namen dieses neuen radikalen Minimalismus. Was ist Kunst, ja, so Also spätere Schichten gehen in diese Richtung. Und das war für viele ein Ausgangspunkt. Also für Wittgenstein, das ist sozusagen ein berühmtester Beispiel. Aber für Malevich nicht weniger. Wenn man Malevich frühere Texte vor allem liest, sie bestehen zum Teil einfach von Zitaten, das darfst du sozusagen, die der englische Leser vielleicht wiedererkennen kann. Und Tolstoi hat auch in der letzten Phase propagiert die Auflösung der Welt, die Auflösung des Ich, Übergang zu einem kosmischen Bewusstsein, dass der Mensch, dass nicht mehr die Frage stellt, ob der Mensch lebendig ist oder tot ist. Bei letzten Tolstoi gibt es diese berühmte, was dann Harms ja widerlegt das, so Kommentare, ja, wo er zum Beispiel sagt, bei einer Familie, die haben ständig Lärm gefasst, dass sich Kinder krank sind. Ja. Aber was ist das für ein Unterschied, ob die Kinder überleben und sterben? Ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Also das ist so eine, weil es handelt sich um verschiedene Formen der Materie und so, die eine geht in die andere über. Im Grunde zwischen den Würmern und so den Menschen gibt es ja von höherer Standpunkt überhaupt keinen Unterschied. Und diese ganze Sorge verstehe ich einfach nicht. Ja. Und so, ja, diese systematische Absage an jedes menschliche Interesse, ja, und an jede sozusagen anthropomorphe Perspektive in der Unterscheidung zwischen dem, was gut ist und was schlecht ist, was ein positives Ereignis ist, was ein negatives Ereignis ist. Das ist für späten Tolstoi sehr charakteristische Einstellung. Und sie hat viele, viele beeinflusst, damals, gerade aus der Avantgarde-Zeit. Schklowski, der führende Theoretiker, auch Jakobson Schklowski, der führende Theoretiker der russischen Avantgarde, sozusagen der ganze Diskurs der Avantgarde bestimmt hat und der russische Formalismus geleitet hat, hat angefangen als Kommentator von Tolstoi, seine erste Texte kommentieren Tolstoi und dann seine späteren Texte, wie er zum Beispiel sagt, das war 1919, glaube ich, so Texte von Typ, gehe ich durch Petersburg, sehe die Menschen, die in der dunklen Straße Stücke von toten Pferd abreißen, ausreißen, gleichzeitig fressen. Das ganze Bild des Pferds ist sehr reizvoll, erinnert mich an Picasso. Also diese Ästhetisierung der Katastrophe, Ästhetisierung des Zerfalls, ja, wie er sagt, das Freilegung des Inneren, ja, durch eine Katastrophe. Das ist typische später Tolstoi. Und das ist die Atmosphäre, in der die Avantgarde zustande gekommen ist. Genauso wie Marinetti sagt, ja, das reizvolle Bild der Körperteile auf dem Feld des Ersten Weltkriegs hat mich so fasziniert, dass ich unbedingt wollte, so etwas Wunderbares und Schönes auch in der Malerei zu machen. Ja, das war auch die Avantgarde, ja, das muss man auch nicht vergessen. Und das war sogar der Anfang der radikalen Avantgarde und der Hauptimpuls. Das ist diese Befreiung von allen Anthropomorphismen, Befreiung von Mitleid, ja, ja, diese berühmte Forderung und so weiter und so fort. Interesse für die Struktur. Das zeigt übrigens, wie weit unsere sentimentale Zeit von der intellektuellen und emotionalen Atmosphäre der Avantgarde entfernt ist. Wir müssen sehen, dass emotionale Feld ist sehr wichtig. Emotional leben wir in einer Epoche der extremen Sentimentalität. Ja, der vielleicht erinnert an die 60er, 70er Jahre des 19. Jahrhunderts, noch vor dem Anfang der Dekadenz. Ja, schon Dekadenz war schon weniger sentimental als unsere Zeit. Ja. Das war so eine Welle der Sentimentalität, dass der ganze 19. Jahrhundert, also Mitte 19. Jahrhundert, die ganze Europa erfasst hat. Und unsere Zeit erinnert mich an die Mitte des 19. Jahrhunderts von der Atmosphäre her. Ja? Alle wollen nett sein, alle wollen menschlich sein. Menschlich sein überhaupt ist gut, zu kommunizieren, die Geschichte zu erzählen. Ja? Wenn man Balzac liest, Solar, ja, nicht wahr? Immer erzählen die Geschichte, Interesse für den anderen und sein inneres Wesen. Und das Bild der Gesellschaft, und dass niemand sozusagen untergeht. Les Miserables von Hugo, ja, auch sozusagen in der Gosse, ist die wahre Liebe möglich, ja, und so. Das ist unsere Zeit. Wir leben alle in einem sentimentalen Roman, Mitte des 19. Jahrhunderts, mental. Ja, die ganze Gesellschaft ist ein großer Les Miserables-Roman. Und von der Schärfe, Kälte und Verzweiflung der Avantgarde so weit entfernt, dass man zwar die Formen der Avantgarde wahrnimmt, ja, aber kaum nachvollziehen kann, denke ich, so insgesamt die Stimmung aus der, einfach emotionale Stimmung, aus der sie hervorgegangen sind. Es ist relativ leicht, sich intellektuell nachzuvollziehen. Viel leichter als emotional. Aber das eine hängt mit dem anderen zusammen.
Aber könnte man nicht sagen, dass es genau so eine, also dass wir trotzdem im Suprematismus leben und alle diese Formen schon tot sind und auch schon Vampire sind und eben auch schon eine Renaissanceform sind?
Ja, de facto ist es. De facto ist es. Selbstverständlich der Fall. Wie heißt der Typ der Antiquiertheit des Menschen? Ja. Dass der Mensch insgesamt ein Überbleibsel ist, ja, ist ein Monster. Ja. Als irgendwie aus einer anderen Zeit so hängig geblieben ist oder übrig geblieben ist. Das zeigen zwar Filme, vor allem wie Coen oder ein bisschen, ja, und ja, so Coen-Brüder und noch ein, dass der Mensch sieht insgesamt etwas komischer aus, ja. Und zwar nicht dieser oder jener Mensch, sondern Mensch als Mensch, ja, als Form, sieht irgendwie nicht so ganz wichtig aus, ja. Verglichen sein Design. Ja, sein Design ist so ein Fleck. Ja. Ich meine, in der ganzen modernen Zivilisation, man spielte damit, dass einer der Besten früher war, mein Onkel, ja, ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, von Tati, aus den 50er Jahren, das war so ein modernes Haus, und da war dieser Onkel da. Und der war sozusagen das einzige und passende im ganzen Haus. Aber jetzt sieht jeder Mensch so ungefähr aus. Ja? Wir leben in einer Zivilisation, die gut designt ist und okay aussieht und so weiter und so fort. Allein der Mensch sieht nicht 100% aus. Ja? Trotz Make-up und Kleidung und Fitness und so weiter. Irgendwie fehlt was. Und ist sozusagen eher ein unangenehmer Fleck, sozusagen, dass man eher so wegwischen will. Das ist klar. Und so kann man das sehen und so ist es ja auch grundsätzlich. Allerdings, statt das sozusagen zuzugeben, meistens passiert eine unglaubliche Selbstsentimentalisierung, ja, und Sentimentalisierung des anderen. Und man sagt, naja, gerade deswegen ist die besonders nett. Ja, und so weiter und so fort. Und es ist wirklich von der Stimme der Avantgarde weit entfernt. Es gibt einfach, wenn wir schauen, ja, in die Vergangenheit, es gibt so unsentimentale Zeiten, ja, in die 17. Jahrhunderte, was auch immer, 18. Jahrhundert, und extrem sentimentale Zeiten, ja, wie 19. Jahrhundert. So etwas wie das Saat ist heute möglich nur als Parodie oder Pastiche. Das heißt, wir sind alle durch und durch humanistisch. Ja. Das muss man einfach zugeben und einfach sehen die Konsequenzen. Die Konsequenzen sind klar. Eine bestimmte Art Denken und eine bestimmte Art Kunst sind unmöglich. ob es gut ist oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Ja, vielleicht ist es auch gut, ja, wer weiß. Aber es muss sich in der Atmosphäre, in der Luft, ja, in der emotionalen Haushalt unserer Zivilisation etwas ändern, damit es eine gewisse, nicht nur intellektuelle, sondern emotionale, psychologische Affinität entsteht. Ich glaube generell, dass wir uns täuschen darüber, was unsere Kunst ist, zum Beispiel. Also unsere Kunst ist sicherlich keine Postmoderne und so weiter. Unsere Kunst ist ein typischer naturalistischer Realismus wiederum des 19. Jahrhunderts. Ja. Die Installationen, die man hier sieht, beschreiben alle das Leben der Menschen, entweder in den Städten oder in fremden Ländern und so weiter. Es sind zwar Videos und Texte und sehen so postkonzeptualistisch aus, aber eigentlich, sie sind auch Les Miserables und unterscheiden sich kaum von der französischen akademischen Malerei damaliger Zeit, die auch sozusagen mit großem Interesse und sehr vielfältig, ja nicht wahr, mal so Tiger gemalt hat, mal fremde Länder, mal das Leben in Paris dokumentiert und irgendwie weltgewandt. Aber auch humanistisch und mit großem Einfluss. Ja. So in der Richtung. Ich würde unsere Zeit markieren, so Mitte der 50er Jahre des nächsten Jahrhunderts.
Aber wenn man das halt doch als Suprematismus interpretieren würde, dann würde die ganze Sache doch schon ganz anders aussehen. Und wenn man sagt, also wenn man es auch sozusagen künstlerisch vergleicht, dann kann man ja heute auch sehen, dass die meisten Leute irgendwie hineingehen, sich langweilen, sofort wieder irgendwie fluchtartig die Museen verlassen und alles ganz, ganz schlimm finden. Und damals fand man es eben noch spannend. Warum findet man es langweilig und schlimm? Weil man es schon kennt, weil es schon tot ist, man hat alles schon tausendmal gesehen.
Ja, ich weiß es nicht. Man liest Literatur aus damaliger Zeit, also 50er, 60er Jahre. Das ist Literatur de la nuit. Ja. Alle nur sagen, wie diese Salons furchtbar sind und Varietés sind furchtbar und Moulin Rouge unerträglich und Boulevarden kann man nicht mehr sehen und überall sind nur Bourgeois und die Bourgeois sind sehr schrecklich. Engstirnig, schlecht erzogen und so. Also die ganze Literatur des 19. Jahrhunderts ist eine sentimentale Klage darüber, wie man sich langweilt, wie das Leben öde ist und so weiter und so fort, wie die Kunst zu nichts taucht, ja, im Unterschied zu anderen Zeiten und so weiter, aber gleichzeitig im nächsten Schritt, dass man den Nächsten lieben soll, ja, Demokratie aufbauen soll und das Volk besser erziehen soll oder ich weiß nicht. Ja, so, ja, solche Geschichten. Und nur sozusagen Baudelaire sagt so etwas wie, ich hasse das Volk und je schlechter es geht, desto besser, ja, und so weiter. Das war allerdings ist mit einem, nicht wahr, Hummer spazieren gegangen, ja, um sich andere Leute und so Abstand zu halten. Aber das war sozusagen die Anzeichen einer neuen Epoche. Jetzt gibt es ja nicht einmal Anzeichen, oder? Wobei ich kein Prediger für den Antihumanismus war oder was auch immer. Ganz im Gegenteil. Ich liebe den Nächsten genauso, wie es sonst üblich ist. Aber ich will nur, die Kultursituation meiner Zeit so präzise datieren wie nur möglich. Ja? Und ich denke, das ist eben so Mitte, Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und nicht einmal mit anderen Mitteln, ja? Sondern mit langweiligen amerikanischen Romanen, jeder zwischen 600 und 1000 Seiten. Ja? Ja? Also dass man eine Geschichte einer Familie in drei Generationen schreibt, ja? Und so etwas verkauft. Das war schon 150 Jahre nicht mehr der Fall. Ja? Noch 150 Jahre ist lange Zeit. Ja? Wir müssen einfach verstehen, in welcher Zeit wir leben. Ja? Und was alles zugrunde gegangen ist und was wir alles vergessen haben. Ja? Und wofür wir uns jetzt interessieren. Wobei, wenn ich persönlich zum Beispiel sowas nicht lese, habe ich nichts dagegen, dass man das auch liest. Aber das wundert mich. Also, das wundert mich auch nicht. Aber ich denke nur, sollte man 150 Jahre sich anstrengen, um die Geschichte einer Familie in drei Generationen auf 1000 Seiten zu lesen? Als Bestseller. Vielleicht ja, ich weiß es nicht. Wer weiß. Ja gut, aber ich meine, es gibt noch welche anderen. Ja. Und es ist egal. Ja. Ich meine, Balzac ist auch gut und Stendhal noch besser. Ja. Zola schreibt auch nicht so schlecht. Ich kann das alles nicht lesen. Ja. Ich habe das gelesen, als ich 10 und 12 war. Und seitdem nicht mehr.
Aber
wenn
es kommt, aber gut,
ja. Ich weiß es nicht. Also schon eine Geschichte, dass jemand sich angezogen hat und dann spazieren gegangen ist und so weiter. Ich frage mich, warum soll ich ja meine Zeit überhaupt damit vergeuden, für die anderen Leute zu interessieren? Ja, ich meine, ja, das ist schon erstaunlich, ja, dass man sich dafür interessiert, dass irgendwelche Leute, was sie überhaupt denken und so. Freud habe das damals gut verstanden, hat gesagt, du sollst dich für diesen Kulturkram interessieren, weil Ödipus bist du. Das war eine starke Aussage. Du willst deine Mutter schon gewaltig und deinen Vater umbringen. Ja? Deswegen ist es für dich interessant. Ja gut, aber wenn dieser Anspruch ist weg und ich lese, dass irgendjemand anderer in Nebraska steht, seine Mutter vergewaltigt und seinen Vater umbringt. Ja. Was geht mir das an? Ja, was
muss denn? Aber Brust war irgendwie zu spät. Und er hat das Ganze erst an die Zeit dann wieder eingeleitet.
Ja, ich weiß es nicht.
Das ist ja das Schlimmste.
Ja. Also. Na, oder Beste. Also ich habe wirklich kein Urteil darüber. Das muss ich echt sagen. Ich versuche noch die Diagnose, aber. Na gut, ich glaube, wir sind insgesamt am Ende. Ich möchte bei der Referenz wirklich danken.